Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Sachen sehen, die Geschichte sehen, die geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Mir geht's drum, die Weihnachtsgeschichte immer ganz neu zu hören, überhaupt die Engel, die einfach das zu hören, was in der Bibel steht. Und was mir zuerst auffällt, ist, dass die Engel wirklich da waren. Das fällt mir auf. Die Engel waren wirklich da. Ich weiß nicht, wer von euch sagen würde, er hat schon mal einen Engel gesehen. Ich meine jetzt nicht die Ehefrau oder so. Oder den Ehemann, den Bengel oder... Ich glaube, dass ich in meinem Leben schon mal einem Engel begegnet bin, und zwar in Ägypten. Irgendwie habe ich Engelbegegnungen immer in Ägypten. Ich weiß nicht, woran das liegt. 2 bis 3 Mal. Ich bin mir ja nicht ganz genau sicher. Die Engel sind, so sagt uns die Bibel, dienstbare Geister, die ausgesandt sind, um deren Willen die gerettet werden sollen. Gott sendet seine Boten, sie sollen denen helfen, die zu Gott gehören. Meistens sind sie so ein bisschen undercover. Secret Agents, Geheimagenten. Man erkennt sie nicht ganz genau, dass das jetzt ein Engel ist. Sie bleiben so ein ganz klein bisschen unklar. Denn das gehört zu ihnen. Sie nehmen sich zurück und wollen den Blick auf den richten, auf den es eigentlich ankommt. Und manchmal sind sie aber ganz offensichtlich da, ganz unübersehbar. Sie durchbrechen die Grenze, die diese umschlossene Wirklichkeit von der wahren Wirklichkeit trennt, von dem, was wir Himmel nennen. Wir denken ja oft, die Erde ist das Eigentliche und der Himmel ist das Uneigentliche. Hier hast du was Festes in der Hand, was Konkretes, aber der Himmel, das ist so irgendwas da oben, so ein bisschen Luftiges. Aus biblischer Sicht ist es ganz anders. Das, was im Himmel ist, das ist ewig, das hat Bestand, das bleibt. Das, was hier auf der Erde ist, das ist flüchtig, vergänglich. Die Realität des Himmels ist stärker als die Realität der Erde. Und manchmal passiert es, dass die Engel durchbrechen. Und so war es hier bei der Weihnachtsgeschichte. Die Hirten sind auf dem Feld. Der eine Engel ist da und dann heißt es auf einmal und plötzlich, alsbald, sagt die deutsche Übersetzung, plötzlich, ein Lieblingswort der Evangelien, plötzlich war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Und es gibt hier 2 Worte, die mich ganz besonders ansprechen, das ist das Wort plötzlich und das Wort Heerscharen. Diese beiden Worte, die greifen mich so ganz persönlich an. Plötzlich waren, ich sag's mal in alter Sprache, Gottes Soldaten da. Die Menge der Soldatenheere Gottes. Gottes Armee war da. Ich schaue ja nicht so oft Kino. Meine Frau Elke versucht ab und zu, mich ins Kino zu locken. Dafür gucke ich oft öfters im Fernsehen, manchmal spät nachts. Manchmal läuft da auch was Vernünftiges. Und ich weiß nicht, wer von euch diesen Film kennt, Alfred, der König von England. Hat das schon mal jemand gesehen? Alfred, King of England? Ihr seht, ich bin wirklich so eine ganz rare Spezies, die ganz seltsame Filme sieht, die kein anderer Mensch sieht. Es spielt also im 9. Jahrhundert. Die Dänen haben England, also in England eingegriffen, reingekommen, ist eine Invasion gewesen. Und der König von Wessex, der Alfred, der wollte eigentlich gar nicht König werden, sondern er war schon dabei, Priester zu werden. Und während er gerade im Priestergelübde ist und vor dem Altar kniet, wird er rausgerissen, weil sein älterer Bruder, der Thronfolger, gerade gestorben ist. Und er darf auf gar keinen Fall sich zum Priester weihen lassen, weil er muss jetzt König werden, anstelle seines älteren Bruders. Und das wird die ganze Geschichte, jedenfalls will ich das nicht alles erzählen. Auf jeden Fall wird es ganz, ganz, ganz heftig, die Dänen so in Panzern und ganz stark, noch Heiden, glauben an den Gott Wotan, das heißt, sie bringen jeden um, der irgendwie gegen ist, und sie rufen immer so Kriegsgeschrei und so, und das kleine Heer, was da um den Alfred herum ist, das wird aufgerieben und sie haben fast gar keine Chance mehr, so eine typische Filmfinalszene, wo sie sozusagen da umrundet sind und da sind nicht mehr viel und dann kommen noch mehr Dänen und dann schickt der Alfred einen los. Ja, wir sind nichts gegen Dänen, aber nur mal so. Ja, vielleicht sind ja hier Dänen unter euch, ne? Genau. Ich habe einmal irgendwo in Dänemark war ich glaube in 90er Jahren, da habe ich so eine Hochschulwoche gemacht und da gab es ein Fußballturnier Deutschland gegen Dänemark und da hat Dänemark, glaube ich, gewonnen gegen Deutschland und ich war der einzige Deutsche im Raum, die anderen waren alle, das war sehr interessant. Mit dänischen Christen, sogenannten Christen, zusammen Fußball zu schauen. Ich musste an ihrer Christlichkeit doch etwas zweifeln nach diesem Abend. Naja, auf jeden Fall, diese Dänen kommen und der Alfred schickt dann einen Boten raus und der geht in die Sümpfe hinein, wo dort so die Outlaws leben, die Ausgestoßenen, die keiner irgendwie, die nicht in die Gesellschaft passen. Und er hat sich in der Zeit, wo er fliehen musste, mit denen angefreundet und er sagt, kommt, sollen alle kommen, England ist in Not und so weiter, die Dänen sind da und so. Und dann kommen da die Leute, die Alten und die Alten und die Kinder und die Frauen und sogar die Mönche kommen und jeder kommt mit seinen Stöcken und Beilen, was immer sie haben. Und dann ist so diese Szene, wo wirklich in allerletzter Minute, eigentlich ist es schon nach der letzten Minute, dann das Heer, das kleine Heer, diese kleine Schar von Alfred eingekesselt ist und fast schon aufgerieben ist. Auf einmal erscheint oben erst so eine Person, dann zwei und auf einmal stürzt sich da so eine ganze riesige Schar von Menschen aus dem Sumpf, ohne Kriegsrüstung, aber mit der Entschiedenheit, mit der Entschlossenheit, jetzt wirklich zu gewinnen auf diese Dänen. Und es muss natürlich so ausgehen, wie es ausgehen muss, dass nämlich die Engländer gewinnen und dass dann am Ende sogar der dänische Anführer sagt, dein Gott Alfred, nämlich der christliche Gott, hat gesiegt. Also ein ganz toller Film. Müsst ihr unbedingt mal sehen. Und so ähnlich ist das hier. Auf einmal erscheint oben über dieser Kuppe, über diesem Hügel, auf einmal diese Menge der himmlischen Heerscharen. Der Überfall des Himmels, das Eindringen der himmlischen Kräfte in diese Welt hinein. Weihnachten ist die Geschichte einer Invasion. Gott kommt zu uns, die Herrlichkeit Gottes kommt zu uns. Und ich habe euch heute mal wieder drei Punkte mitgebracht, solange wie meine Stimme reicht. Ihr merkt, sie ist nicht gerade die allerbeste heute. So hat so einen leichten Raspel-Reibeeisen-Effekt. Aber das kann euch ja wach halten. Ich habe drei Seltsamkeiten zu Weihnachten. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das Wort Seltsamkeiten auf Deutsch existiert, aber ich habe es jetzt einfach mal geschaffen. Ja, man kann ja mit Deutsch alles machen. Wir waren mal mit der CT-Freizeit in Emmaus und haben da ein bisschen ausgegraben zusammen mit den Leuten von der Jesusbruderschaft und da war auch eine finnische Gruppe und da mussten wir immer so Mosaike aus römischer Zeit so sauber machen und da war so eine Finnin, die konnte Deutsch und die sagte immer, wir müssen die Smutzigkeiten wegmachen. Und dieses Wort Smutzigkeiten hat mich so inspiriert, dass ich jetzt hier auch dieses Wort Seltsamkeiten ja geschaffen habe. Drei Seltsamkeiten hier in der Weihnachtsgeschichte. Ich bin eigentlich immer auf der Suche nach dem, was ein bisschen besonders ist. In Christus, so sagt uns Paulus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und ich möchte gerne die Bibel so lesen, dass ich da immer noch Dinge entdecke, die ich eigentlich gar nicht weiß. Ich möchte so diese Entdeckerfreude haben. Ich möchte Gottes Wegen ein bisschen nachspüren. Ich möchte Gottes Geheimnisse entdecken. Ich möchte die verborgenen Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, die in Jesus sind, heben. Und ich finde es ganz schade, wenn Christen so apathisch sind, so gleichgültig, so in dem Stil, das kenne ich schon alle. Wenn wir irgendwie gleichgültig gegenüber dem großen Geschenk Gottes gegenüber sind. Wenn wir so tun, als wenn wir schon alles kennen würden und alles wissen würden und schon alles erlebt hätten. Ich glaube, dass diese Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen Gottes der größte Feind von geistlichem Wachstum ist. Nicht die Sünde unseres Lebens ist der größte Feind, weil Sünde, da gehen wir dann zu Jesus und sagen, Herr, vergib mir. Aber wenn wir apathisch sind, wenn es uns gar alles kalt lässt, wenn es uns nicht mehr interessiert, ich glaube, das ist ein sehr gefährlicher Zustand. Jesus sagt einmal, du meinst, du wärst reich und erkennst gar nicht, wie arm du bist. Du bist weder heiß noch kalt. Und ich wünsche mir, dass ich die Bibel so lesen kann. Ich wünsche uns das heute hier, dass wir immer noch so auf der Suche nach dem Besonderen sind. Was will Gott jetzt tun? Was will Gott heute sagen? Mir ist es wichtig, dass wir lernen, die Augen zu öffnen, das Unerwartete zu sehen und so auch die Bibel zu lesen mit offenen Augen, mit dieser Entdeckerfreude. Weil unser Bild von Gott dann größer werden kann, deutlicher, scharfer, weil unser Bild von uns selbst auch klarer werden kann. Was entdecke ich? Drei Überraschungen, drei Seltsamkeiten. Ich mache es gar nicht so lang, wie jetzt nach der Einleitung es den Anschein haben könnte. Alsbald, plötzlich war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott. Das finde ich schon mal total seltsam. Weil erstens sind hier Soldaten, die nicht kämpfen. Ja, ich könnte das verstehen, wenn es hieß, es kamen die himmlischen Heerscharen und mit einem Geschrei stürzten sie sich nieder und vernichteten alles Böse. Aber die kommen an und dann singen die. Ja, machen also ein Chor. Das ist ein Chorereignis. Eine Art Soldatenchor. Gottes Soldaten singen jetzt da. Das finde ich seltsam. Die Hirten haben ja einiges erlebt. Da war dieser große, mächtige Bote. Da war diese erstaunliche Botschaft, die für sie ist, aber auch für allen Menschen gilt. Und dann sind auf einmal diese Soldaten Gottes da. Der Himmel ist voll mit den Mengen der himmlischen Soldatenschaft. Und dann fangen sie an zu singen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Engel so als Soldaten vorgestellt habt. Einer der Namen von Gott ist ja Yahweh Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Gott, der die Himmelsarmeen befehligt. Wir merken, wenn wir dem ein bisschen nachdenken, dass es bei Weihnachten nicht um eine barocke Romantik geht, wo alles so süßlich schön ist, sondern es geht um etwas ganz anderes. Nämlich darum, dass Gott jetzt Macht ergreifen will in dieser Welt. Die Heerscharen stehen bereit. Sie sind plötzlich da, sichtbar, sie können jederzeit eingreifen. Sie sind mächtiger als jede Alien-Invasion. Und doch ist das, was sie tun, jetzt so überraschend. Anstatt anzugreifen, stimmen sie in einen Kriegsgesang ein. Sie preisen Gott als den König der Welt, singende Soldaten. Die Invasion selbst überlassen sie nämlich einem anderen. Sie überlassen die Invasion dem Kind, was geboren wurde, dem König, der in der Krippe liegt und der am Kreuz endet. Und das ist eine der ganz seltsamen Punkte in der Weihnachtsgeschichte. Das ganze Heer Gottes ist da und dann hält es sich doch zurück und alles, was sie machen, ist einen Lobgesang anstimmen. Aber in dem Lied steckt eine große Kraft. Das zweite, was ich hier an Seltsamkeit entdeckt habe, ist ein Eroberer, der nicht unterdrückt. Ein Eroberer, der nicht unterdrückt. Das ist das Erstaunliche. Wen kündigen die Himmelssoldaten an? Wovon hat der Engel gesprochen? Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln eingewickelt und in einem Futtertrog liegend. Der Eroberer der Welt kommt ohne Waffen. In der Jesaja-Prophezeiung, die jetzt auch zu Weihnachten sehr oft gelesen worden ist, auch letzte Woche hier im Weihnachtsgottesdienst, ist dieser Gegensatz total krass, weil da ist die Rede von Krieg, von Gewalt, von Blut, von Stiefeln, von Dröhnen und dann auf einmal ist die Rede von einem Kind. Jesaja 9, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im Finsternland scheint es hell. Denn jetzt kommt es, du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihren Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Kriegs-Image, Kriegsbilder. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Diese Voraussage von Jesaja ist fast wie ein Nachrichtenclip. Dröhnende Stiefel, vergossenes Blut, Unterdrückung. Ich weiß nicht, ob ihr heute die Nachrichten angeschaltet habt. Was heute allein passiert ist und gestern und heute ist unglaublich. Benazir Bhutto ist ermordet worden. Über 100 Leute mit ihr in einer Wahlveranstaltung. Blut überall und. Man könnte jetzt weiterfahren. Und in diese Wirklichkeit hinein, die Wirklichkeit, die blutige Wirklichkeit unserer Welt, kommt Jesus als Erlöser. Wir müssen das betonen immer wieder. Ich merke das für mich, dass ich so zwei Teile meines Lebens aufbaue. Ich baue den frommen, geistlichen, religiösen Teil auf. Da kann ich auch funktionieren, das kenne ich alles. Ich weiß, wann ich aufstehen muss, wann ich mich hinsetzen muss, welche Lieder ich wie singen soll. Und dann ist der andere Teil meines Lebens, wo die wirklichen Probleme meines Lebens sind und die wirklichen Fragen und die wirklichen Konflikte, und irgendwie kriege ich das oft nicht zusammen. Und da funktioniere ich relativ okay und in anderen Bereichen funktioniere ich überhaupt nicht. Da sind dann all diese kaputten Dinge. Wir müssen verstehen, dass Gott genau deshalb Weihnachten gemacht hat, um diese Grenze zu durchbrechen, dass Jesus wirklich genau in dieses Blutige und Schmutzige und Kaputte hineinkommt. Dass da, wo es eigentlich nicht mehr weitergeht, dass er dort erlösen will. Die Weihnachtsbotschaft ist, dass Gott seinen Erlöser Jesus mitten da hineinschickt. Die Weihnachtsbotschaft ist nicht, seid nett zueinander. Wir sind auf Verwandtentour gewesen, jetzt die Tage, macht man ja oft so zu Weihnachten, und dann hast du viel Zeit, Nachrichten zu hören. Und dann wird gesagt, die katholische Kirche hat betont, dass also Weihnachten, also bei der Weihnachtsbotschaft wurde betont, dass die Menschen irgendwie sich gegen Gewalt, und die sollten nett zueinander sein. Und dann wird gesagt, und die evangelische Kirche hat betont, die Leute sollten nett zueinander sein. Ja, in der Weihnachtsbotschaft hat dieser Bischof das betont und jeder Bischof hat das betont. Und alle haben betont, wir sollen nett zueinander sein. Ja, gegen Krieg und so weiter. Stimmt alles. Der Punkt, den ich hier machen möchte, ist aber der, dass dieses Nettigkeitsevangelium nicht das zentrale Evangelium von Weihnachten ist. Weihnachten ist nicht dazu da, um Menschen zu sagen, hey Leute, ihr solltet einfach mal nachdenken und etwas netter zueinander sein. Sondern Weihnachten sagt, in diese kaputte Welt, wo die Menschen eben nicht nett zueinander sind und wo auch Appelle nichts helfen, hat Gott einen Erlöser geschickt. Es geht nicht um Moral, sondern es geht um Erlösung. Wir brauchen einen Erlöser, einen Heiland, weil wir unter der Herrschaft der Sünde leben. Und über dieses Thema Sünde wird ja nicht so viel geredet. Und doch ist es eine Wirklichkeit. Sie macht uns kaputt, sie macht unsere Beziehungen kaputt. Sie trennt uns von unserer wahren Bestimmung, als Kinder Gottes zu leben. Der Engel sagte damals zu Josef, du sollst ihn Jesus nennen, weil er sein Volk erlösen wird von ihren Sünden. Ein Heiland ist geboren, ein Erlöser, ein Retter. Jesus kommt als Erlöser für die Menschen. Er zerstört die Gewalt des Teufels. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstört. Wenn wir also Weihnachtspredigten halten, und noch sind wir in der Weihnachtszeit, sollten wir nicht Appelle zur Mitmenschlichkeit oder Nettigkeit loslassen, sondern wir sollten über den Erlöser reden, über Jesus und darüber, dass er es ist, der diese Welt erneuert, dass Jesus im Zentrum ist und nicht unser guter Wille. So wichtig der auch ist, so wichtig es auch ist, mal zu sagen, dass man gegen Krieg und für Frieden und so weiter ist. Aber das Eigentliche ist Jesus, dass er als Befreier kommt, ein Eroberer, der kommt in Schwachheit, der nicht unterdrückt, sondern befreit. Und auch das ist seltsam. Soldaten, die nicht kämpfen, ein Eroberer, der nicht unterdrückt, und jetzt noch das Dritte. Und das finde ich das total irre. Mein dritter Punkt ist immer der kürzeste, aber ist meistens auch der wichtigste. Ich finde das Dritte, die dritte Seltsamkeit in der Weihnachtsbotschaft, dass die Predigt des Engels etwas bewirkt. Das finde ich total irre. Ja, der predigt und sagt, euch ist heute der Heiland geboren. Und dann heißt es, und dann rannten die Hirten los und sagten, lass uns das sehen. So eine Predigtreaktion wünsche ich mir. Ja, dass irgendjemand, es muss ja nicht ich sein, es kann auch ein Engel hier auftreten, von mir aus. Oder einer von euch, der mal predigt. Und dass dann Leute aufstehen und sagen, das stimmt, das habe ich kapiert, das mache ich jetzt. Darum geht es. Eine Botschaft, die wirklich etwas bewirkt. Das finde ich total seltsam. Und als die Engel von ihnen zum Himmel gingen, sprachen die Hirten, lasst uns gehen. Und sie gingen eilends. Das ist Lutherdeutsch und heißt, die rannten los. Ja, jetzt möchte ich nicht, dass ihr jetzt schon losrennt und sagt, das war so furchtbar bislang. Jetzt gehe ich hier auch wirklich endgültig raus. Sondern sie wollten das sehen, was sie gehört hatten. Sie wollten jetzt mit ihrem Leben daran, sie wollten das nicht nur gehört haben und sagen, oh, das war doch so nett und lass uns darüber ein Bild malen, wo der Engel da war. Und wir machen jetzt eine Selbsthilfegruppe für alle, die je einen Engel gesehen haben oder so. Ja, sondern das, was sie gehört hatten, das setzte sie in Bewegung. Die Botschaft kommt an und sie bewirkt etwas. Wie ist das bei uns? Ich nehme an, ihr seid genauso vollgestopft mit der Weihnachtsbotschaft wie ich. Deswegen habe ich es dennoch gewagt, darüber zu reden. Ich weiß, dass genauso wie gestern, nachdem ich wirklich die ganzen Verwandtenbesucher hatte und sagte, das war jetzt 2 Kilo wert, dieses Weihnachtsfest. Und zwar nach oben, nicht nach unten. Ja, habe gesagt, jetzt bin ich richtig vollgestopft. Richtig voll. Dass ich genauso vollgestopft bin mit der Weihnachtsgeschichte und mit Stille Nacht, Heilige Nacht und Süßer die Glocken, die klingen und Jingle Bells und wie sie alle heißen, diese geistlichen Lieder. Aber die Frage ist, was bewirkt das eigentlich alles? Was bewirkt das in 2008, dass du 2007 Weihnachten erlebt hast? Was bewirkt das morgen, dass du heute hier gewesen bist? Was bewirkt das bei mir? Das ist die Frage. Und ich finde das die dritte Seltsamkeit, dass die Botschaft der Engel wirklich etwas bewirkt. Was machen wir mit dem, was wir gehört haben, wovon wir voll sind? Für mich ist es ganz wichtig, auch jetzt nochmal bei dem Nachdenken darüber, dieser Gedanke, ich muss, ich darf, ich kann Gott wirklich ranlassen an alle Bereiche meines Lebens. Ich muss nicht in dieser 2-Schubladen-Situation weiterleben, sondern ich darf wirklich sagen, Herr, komm genau da rein, da wo Blut und Tränen sind und wo alles unklar ist und wo es dunkel ist. Es ist seltsam, wenn Menschen das wirklich erfassen, weil das die Ausnahme zu sein scheint. Die Kirchen sind voll zu Weihnachten, aber was ist danach? 3 seltsame Dinge, die ich hier gefunden habe. Es gibt sicher noch mehr. Soldaten, die nicht kämpfen, ein Eroberer, der nicht unterdrückt und eine Botschaft, die wirklich etwas bewirkt. Gottes Herrlichkeit kommt zu uns. Die Engel vermitteln sie, sie verkündigen es. Und es kann alles neu werden, damals und heute bei uns, wenn wir diese Botschaft wirklich annehmen. Euch, dir, mir ist heute der Heiland geboren. Herr, wir danken dir, dass du so anders bist und dass du der Erlöser bist, der Heiland. Für mich, für uns. Hilf mir bitte, dass das, was ich heute gesagt habe, in meinem Leben etwas bewirkt. Und dass ich wie die Hirten wirklich neugierig bin und hinlaufe und mein Leben einsetze. Und dann verändert bin und anders weiterleben kann. Das bitte ich, Herr, nicht nur für mich, sondern für uns alle. Amen.